Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Sobald man eigentlich ja, Abnahmen macht und andere Menschen an dich berichten, ganz egal, was auf dem Papier steht, ist es schon so, dass es für mich als Führungskraft zählt, weil ich ja auch ja, Einfluss drauf habe, wer wie was zu arbeiten hat.
Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, dass die Leute, die quasi diese inhaltliche Führung haben, sich auch als Führungskräfte sehen?
Nein. Und das ist natürlich schon sehr gefährlich, weil es ja auf dem Papier zwar nicht diese Verantwortung gibt, aber sie trotzdem im Arbeitsalltag vorhanden ist.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht's um unsere Führungskräfte. Wann sind sie scheiße, wann sind sie gut und wie können wir die Kritik von oben besser einordnen?
Diese Folge wird gesponsert vom Kölner Recherchepreis, dem Preis des Kölner Stadtanzeigers und der Lingen-Stiftung, der seit 2023 vergeben wird. Aber nur weil ihr jetzt nicht aus Köln seid, rennt nicht sofort bitte weg, hört weiter. Denn der Preis richtet sich nicht nur an Kölnerinnen und Kölner, sondern an alle journalistischen Nachwuchstalente unter 35 Jahren. Also vermutlich auch euch. Prämiert werden sollen Beiträge aus ganz Deutschland. Er wurde ins Leben gerufen für JournalistInnen, die sich in einer Welt voller Meinung, Meinungswettstreit und vor allem sogenannter Zielgruppenkommunikation dem klassischen journalistischen Grundsatz eigentlich verpflichtet fühlen. Also, dass wir gründlich recherchieren, bevor wir informieren bzw. unsere Inhalte veröffentlichen. Klingt erstmal ziemlich gut und logisch, ist aber heutzutage auch wirklich nicht mehr selbstverständlich. Deswegen stellt der Kölner Recherchepreis insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung, die ihr als erster, zweiter oder dritter Platz gewinnen könnt. Der erste Platz kriegt 7.000, der zweite 5.000 und der dritte 3.000 Euro. Eingereicht werden können eure Einzelarbeiten, aber auch wenn ihr in einem Team gearbeitet habt. Wichtig ist nur, dass es ein Audio-, Video- oder ein Textstück ist. Außerdem muss euer Stück zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 15. Juni 2024 in einer deutschen Lokal- oder Regionalzeitung erschienen sein oder auf einer journalistisch unabhängigen Online-Plattform veröffentlicht worden sein. Alle Infos, die ihr braucht, um euch bis zum 30. Juni zu bewerben, findet ihr in den Shownotes. Luca!
Ski, ski, ski.
Mein Kaffee hat schon gekickt, vielleicht merkt man es. Guten Morgen. Wie geht's
Guten
dir,
Morgen.
Luca?
Es ist wunderbar. Der Frühling steht vor meinem Fenster. Erzähl mir erstmal, wie es dir geht.
Mir geht's gut. Heute ist tatsächlich ein relativ bedeutender Tag für mich, weil meine erste Doku rausgekommen ist, in der ich als Co-Autorin mitgearbeitet habe, die in der ARD-Mediathek zu finden ist. Ich sage jetzt nicht, wie sie heißt. Ich will hier keine unbezahlte Werbung machen. Eigentlich heute ist so ein An-die-Wand-Hängen-Moment, von dem wir ja schon öfters geredet haben. Problem ist, die wird erst um 23.50 Uhr ausgestrahlt, weil es eine ARD-Story im Ersten ist. Und das ist relativ spät, deswegen werde ich sie mir auf jeden Fall nicht linear im Fernsehen angucken. Aber prinzipiell ist heute ein cooler Tag.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist ja auch irgendwie deine allererste größere Geschichte, oder?
Ja, absolut.
Ja, mega.
Vor allem eine, wo ich nicht nur als Autorin hinter den Kulissen irgendwie dran gearbeitet habe, sondern auch vor den Kulissen und generell da ganz intensiv beteiligt war. Und das Ganze kann man halt jetzt abrufen und das finde ich schon krass. Also das ist schon so ein... Das, ja, wie gesagt, wenn es jetzt eine Zeitung wäre, dann würde ich so wie früher, wenn ich für eine Zeitung geschrieben habe, würde ich es mir halt jetzt ausdrucken und irgendwie ne posten oder so.
Ja, für einen selber ist das ja immer...
Es ist so selbstwirksam einfach, was zu machen. Also und so geht es uns ja ehrlicherweise, muss man ja auch mal sagen, hier auch beim Podcast. So in dem Moment, wo du was machst, was du nicht nur okay findest, sondern was du in Anführungszeichen liebst, auch wenn es mit eigenen Hürden und Schwierigkeiten und so weiter einhergeht. Aber wenn du was machst, was du liebst, und dafür dann auch positives Feedback bekommst, das ist doch einfach geil. Also dafür machen wir den ganzen Scheiß doch, um ehrlich zu sein. Und wenn es jetzt noch ist wie in unserem Fall, wo du auch tatsächlich noch was aufdeckst, also wo du auch noch wirklich über Missstände berichtest, wo auch die Berichterstattung einfach dazu beitragen könnte, dass sich die Dinge verbessern, um ehrlich zu sein, dafür bin ich hier. Genau dafür bin ich hier. Und von daher, heute ist ein selbstwirksamer Tag. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
Das ist wunderschön. Ich mach's ja für die Kohle.
And how's that going?
Lol. Es gibt noch eine andere Doku, die rauskam. die ich euch sehr ans Herzen legen möchte. Das mache ich aber ganz am Schluss.
Ich wollte gerade sagen, wir springen jetzt auch hier schon ein bisschen vor und zurück. Wir müssen vor allem eigentlich mal ganz kurz zumindest noch über die letzte Folge reden. Wir haben nämlich ja die Folge zu den Dreien von der Frankfurter Rundschau, wie ich sie ganz gerne nenne, veröffentlicht. Und da wollten wir einfach nochmal Danke sagen, weil es gab so viele emotionale Rückmeldungen, es gab so viel Support auf Social Media, auch für die drei selbst, aber auch von den dreien selbst, die sich auch noch mehrfach bei uns für das Interview bedankt haben, für die Berichterstattung. Und ja, ich glaube, wir können schon mal spoilern. Wir sind auch noch so ein bisschen an dem Thema dran. Da liegt noch so das eine oder andere vielleicht. Aber ja, es war total krass. Und das Feedback war einfach schön. Auch hier, Selbstwirksamkeit.
Ich bin auch ehrlich gesagt richtig aufgeregt heute, weil wir endlich Führungskräfte ein bisschen zerlegen. Und das ist ja gar nicht im Bösen, sondern heute erkennen wir vielleicht ja auch die ein oder anderen Muster, die uns als Untergebene vielleicht immer ein bisschen fertig gemacht haben. So kurzer Spoiler, es geht später auch um Abnahmen durch CVDs und RedaktionsleiterInnen etc. Und das ist ja wirklich für mich so ein krasses Hassthema. Ich glaube, das habe ich schon ziemlich häufig angesprochen.
Das ist der Grund, weshalb du dich wieder selbstständig gemacht hast, oder?
Genau. Aber ich musste zum ersten Mal heute oder in dem Interview, was ich geführt habe, besser gesagt, was ich dir dann vorspielen werde, auch ein wenig darüber lächeln. Das kommt aber später. Ja, und ich glaube übrigens auch, das ist auch eine coole Folge für Führungskräfte und die, die es werden wollen, weil wir auch ganz viel darüber sprechen, was wir von Führungskräften erwarten und was Führungskräfte vielleicht können sollten. Was ist dir denn wichtig bei so einer Führungsperson?
Ich zähle vor allem auf Empathie. Yeah. Ich glaube, das ist eine der grundlegendsten Sachen. Empathie kann sich dann nämlich in vielerlei Weisen äußern. Und Empathie ist, glaube ich, so eine kleine Wunderwaffe, wenn es eben in einer Branche wie unserer zu Reibereien kommt. Was meine ich damit? Finanzen. irgendwelche politischen äußeren Umstände. Also auch natürlich der Druck, der von außen herrscht. Wenn es einfach in einer Abteilung, in einem Team knirscht, entweder menschlich oder eben aufgrund von zu wenigen Ressourcen oder weil Gelder für ein Format gestrichen werden oder sowas. Es gibt ja je nach Haus super viele individuelle Herausforderungen, die da bestehen können oder die sich auftun können. Und wenn du an diese Fragen, aber auch eben an das Individuum deiner Mitarbeitenden mit Empathie herangehst und erstmal menschlich sozusagen rangehst und eben nicht wie die Business-Führungskraft in einem Automobilkonzern auf CEO-Ebene. Ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste. Und wenn Leute das schaffen, dann haben sie schon mal, glaube ich, ganz, ganz viel Führungsstärke sozusagen bewiesen.
Verstehe ich voll, bin ich auch voll bei dir. Ich würde dazu ergänzen, dass ich glaube, Empathie bei einer Führungsposition gar nicht nur diese rein menschliche Empathie, die man hat oder halt eben nicht hat, bedeuten kann, sondern auch so eine gewisse erlernte.
Eine professionelle Empathie vielleicht?
Eine professionelle Empathie, eine, die man eben lernen kann, eine, die man in Seminaren vielleicht auch mit Anwendungsbeispielen untermauert bekommen kriegen kann, so, weil ich schon noch das Gefühl habe, und auch darüber sprechen wir später, dass eine Führungskraft nicht per se erstmal eine Führungskraft wird, nur weil sie eine Ebene aufsteigt. Die Frage ist ja im Journalismus eben, was macht denn eine gute Führungsposition aus und wann kann man die werden? Und in meiner Erfahrung, und ich selber war ja auch mal Führungskraft für irgendwie 1,5 Jahre lang, wird man das erstmal, weil man halt irgendwie Erfahrung hat in diesem journalistischen Feld, aber braucht es nicht noch ein bisschen mehr als einfach nur Erfahrung quasi? Offenes Fragezeichen, klären wir später.
Du hast ja eigentlich keine Schulung gehabt, du hast keine grundlegende Bildung gehabt, wie du denn ein Team führen kannst oder wie du denn die verschiedenen Interessen und so weiter der verschiedenen Akteure zusammenführen kannst. Also basically, du bist dort reingerutscht, ohne jetzt vielleicht darauf vorbereitet worden zu sein. Und laut einer Studie von 2018 bist du damit nicht alleine. Denn jede fünfte Person, also jeder fünfte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, arbeitet in einer Position, in der sie so eine Fachkraft, Spezialisten oder Expertinnenposition hat, ohne eigentlich dafür formell die Qualifikation zu besitzen. Also ist dort aufgrund von guter Arbeit reingerutscht, in Anführungszeichen, weil sich die Person einfach fachlich bewiesen hat, aber hat eigentlich nicht die formellen Qualifikationen, um diese neue, höhere, managementlastigere Position auszuführen. Ich würde sogar vermuten, meine These ist, dass der Anteil derer, die eben ohne diese Qualifikation, ohne diese formellen Weiterbildung im Journalismus Führungskräfte sind, dass dieser Anteil noch viel, viel höher ist als in vielen, vielen anderen Branchen dort draußen. Weil man hier einfach zum Teil als guter Journalist, als gute Journalistin zu einer Teamverantwortung kommt, ohne überhaupt sich jemals damit auseinandergesetzt zu haben. Und dieser Meinung ist auch Jelena, die als Mediencoachin aus Österreich heraus arbeitet. Du erinnerst dich vielleicht an sie. Sie hat uns auf jeden Fall einen geschickt. Sie ist auf Instagram bekannt als Medien.geil. Übrigens auch
die war hier schon häufig.
Die war hier schon mehrfach. Und hat auch eine sehr humorvolle Instagram-Seite, die wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Aber sie hat das, fand ich, ganz gut zusammengefasst.
Im Journalismus werden gute Journalisten befördert. Nur gute Journalisten sind nicht zwingend gute Führungskräfte. Und dann hat man vielleicht einen Vorgesetzten, ich betone das jetzt, weil es meistens männlich ist, einen Vorgesetzten, der vielleicht textlich total sicher ist und journalistisch total top, ja. Aber zum Führen gehört ja so viel mehr als nur eine gute Fachkraft sein. Und ich habe schon den Eindruck, dass irgendwie Journalistik Leadership sehr ausbaufähig ist.
Ich glaube auch vor allem, weil man ja auch ganz viel kaputt machen kann. Also wir reden ja dann oft darüber, ja, so Effizienz und Innovationskraft nach vorne gedacht, aber auch in die andere Richtung. Was kann ich denn bei jungen Journos, also unsere Main-Zielgruppe, Grüße an euch, was kann man bei den Leuten kaputt machen, weil man zum Beispiel Kritik nicht richtig anwenden kann, weil man das nie wirklich gelernt hat, ne? Und dann da irgendwie einem richtig was reindrückt. Wir hatten auch mal so einen Fall, wo eine Kollegin dann quasi mit dem Gedanken gespielt hat, einfach aufzuhören mit dem Journalismus, so einfach nur, weil es Kritik gab, weil es unterschiedliche Meinungen gab zu gewissen Themen, die einfach völlig falsch kommuniziert wurden. Das ist halt einfach sackgefährlich, wenn du nicht ausgebildet bist im Umgang mit Mitarbeitenden.
Und dieses Problem wird gerade zu Beginn der Karriere natürlich nochmal exorbitant größer, weil, was ist die Realität für viele? Sie haben wechselnde Praktikumsstellen, sie haben wechselnde Jobs, sie bleiben vielleicht noch nicht so lange in einem Unternehmen oder sind sogar in einem Volontariat oder in einer Ausbildung, sodass man andauernd wirklich ja auch wieder das Team wechselt. Und das wollten wir uns natürlich auch mal ein bisschen angucken. Wir haben einen Ton zugeschickt bekommen von einer Volontärin bei einem großen Medium. Wir nennen sie hier einfach mal Svea. Wir haben generell so ein bisschen das Gefühl gehabt, bei dem Thema wollen viel weniger Menschen mit uns reden als sonst. Es war viel schwieriger, mit euch ins Gespräch zu kommen. Natürlich schriftlich, per Direct Messages irgendwie auf Instagram und Co. Da waren viele bereit, irgendwie ihre Erfahrungen uns zu schreiben. Aber wenn es dann tatsächlich darum ging, hey, wollen wir darüber sprechen, beziehungsweise wollt ihr uns eine Sprachnachricht schicken zu dem Thema? Da waren dann einige zögerlich. Verstehe ich auch total, weil hier geht es natürlich auch heute sehr um Machtpositionen und da will man natürlich auch seine eigene Karriere vielleicht nicht gefährden. Deswegen an der Stelle auch nochmal Danke an Svea. Wir haben ihren Ton tatsächlich auch nachsprechen lassen, damit er komplett anonymisiert ist, frei von allen Dialekten und so weiter, Stimmlagen und so. Und Svea hat uns zusammengefasst, was für sie das größte Problem ist, wenn sie immer wieder in andere Teams kommt, beziehungsweise generell mit Vorgesetzten einfach zu Beginn der Berufskarriere.
In der Vergangenheit schlechte Erfahrungen habe ich auch damit gemacht, wenn Chefs einfach, ich glaube, man könnte es unter den Oberbegriff unprofessionell zusammenfassen. Also das heißt, wenn Führungskräfte ihre eigenen Emotionen nicht im Griff haben und die auf ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abladen, das finde ich super anstrengend. Für mich sollte so eine Person einfach auch keine Führungskraft sein. Also eine Person, die beispielsweise super launisch ist, bei der man auch nicht weiß, woran man so richtig ist an dem einen Tag oder dem anderen, das habe ich auf jeden Fall in der Branche schon öfter erlebt. Ich hoffe, dass ich langfristig nicht unter so einer Person arbeiten muss, weil das halt einfach krasse emotionale Kapazitäten erfordert als Mitarbeiterin, die einfach nicht unsere Aufgabe sind. Und ansonsten unprofessionelles Verhalten in dem Sinne, dass Chefs mir gegenüber auch schon Grenzen überschritten haben, also durch Belästigung beispielsweise. Und das wäre natürlich in jeder Position oder von jedem Kollegen problematisch, aber wenn das ein Chef macht, ist es natürlich doppelt anstrengend, weil die berufliche Zukunft von dieser Person abhängen kann, weil es schwieriger ist, sich dagegen zu wehren und weil es einfach ein riesiges Machtgefälle gibt und vor allem zu einer Volontärin. Das sollte nicht Teil des Weges sein, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigen muss.
Also Ihr letzter Punkt, ne, das muss man natürlich sagen, das ist natürlich das, über was wir immer, jede Woche, jeden Tag leider reden müssen, weil das ja immer noch so krass passiert. Machtmissbrauch, Belästigung, gerade in einem Machtgefälle, auch sexuelle Belästigung. Wir hören das ja zuhauf in unserer Branche, dass es das natürlich gibt. Und das disqualifiziert eine Person natürlich instant als Führungskraft, ganz klar. Wer sowas macht und sich da nicht reflektiert, beziehungsweise man muss sich vorher reflektieren, ja, also man muss sich natürlich, bevor sowas passiert, reflektieren und muss sich bewusst sein, in welcher Position man ist, und man kann sich da auch nicht mehr mit rausreden, ach, mir war das mit dem Machtgefälle und sowas überhaupt nicht mehr bewusst, ja, Digga,
it's doch, 2024,
also, genau, hättest du mir das vor 15 Jahren gesagt, okay, hätte ich mir gedacht, gut, Machtgefälle, den Begriff muss man auch erstmal hören, das muss man auch erstmal checken, aber heute, wir wissen, dass es das gibt, und wenn du Führungskraft bist, dann ist das Mindestmaß, mit was du dich auseinandersetzen musst, wie du auftrittst gegenüber, meistens ist es natürlich männlicher Vorgesetzter, weiblicher Angestellte. So, ne? Ich verstehe da auch total bei ihrem anderen Punkt, den sie angesprochen hat, dass Vorgesetzte nicht immer ihre Emotionen im Griff haben, ne? Und dass das super anstrengend sein für Angestellte. Ich verstehe total Ihren Punkt an der Stelle, würde aber auch sagen, ich will gar nicht, dass meine Vorgesetzten das verstecken. Also ich will quasi, dass auch meine Vorgesetzten die Möglichkeit haben, wenn es gerade privat irgendwie Stress gibt, irgendwas ist scheiße, dann will ich das, dass die das auch rauslassen können irgendwie. Ich will aber, dass sie es transparent machen. Das ist mir viel wichtiger. Ich will, dass mein Chef morgens zur Tür reinkommen kann und sagen kann, Leute, Alter, bei mir ist gerade zu Hause, ich habe richtig Stress, weil dann weiß ich auch, woran ich bin. Mir geht es eigentlich selber immer nur darum, dass wenn ich Kritik bekomme oder es irgendwie mal Stress gibt, dass ich einschätzen kann, woran liegt das gerade. Solange ich das nicht einschätzen kann, bedeutet das für mich emotionalen Stress. Wenn ich es aber einschätzen kann, weil ich weiß, was da vielleicht gerade dahinter steckt, dann macht es mir viel, viel einfacher. Ich glaube, es wäre nicht fair, das von GeschäftsführerInnen zu verlangen, von Vorgesetzten zu verlangen, dass sie das komplett verstecken müssen, weil ich glaube, das können die wenigsten. Das Schöne ist, wir bekommen heute einen kleinen Insiderblick, möchte ich fast sagen. Nicht, weil wir mit einer Chefin sprechen, einer Vorgesetzten sprechen in einem Medienhaus, sondern mit einer Person, die sehr häufig mit Chefinnen, Chefs, Vorgesetzten, GeschäftsführerInnen spricht und die auch coacht. Ich habe mit Marina Schakarian gesprochen und sie ist Coachin für Medienfirmen, für Medienteams. Sie berät unter anderem junge Führungskräfte, die gerade reinstarten, oder berät Medienhäusern, ob diese Führungskräfte überhaupt notwendig sind oder nicht, finde ich auch einen spannenden Punkt. Marina hat also oft mit Chefs und Chefinnen zu tun in unterschiedlichen Teamgrößen, Firmenkonstrukten und Rollen und kann deshalb eine Menge Insights darüber erzählen, warum die Lage so ist, wie sie ist. Führungskräfte sind nämlich nicht immer an ihrer eigenen Entwicklung oder an dem, wie Dinge laufen, selber schuld. Aber das hören wir jetzt. Erstmal an dich die Frage, als ich mich jetzt hier vorbereitet habe auf dieses Gespräch, habe ich mich eigentlich gefragt, was zählt denn eigentlich schon als Führungsposition im Journalismus? Ich war mal CVD, habe mich dabei gar nicht so als Führungsposition gesehen, aber irgendwie habe ich ja schon Anweisungen gegeben an andere Leute. Dann gibt es natürlich noch Redaktionsleitung. Und es gibt natürlich die wirklich Personalverantwortung haben, also die darüber entscheiden, ob eine Personalie weiterhin hier ist, ob eine neu eingestellt wird, wer eingestellt wird. Wie definierst du das? Was ist für dich im Journalismus eine Führungsposition?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Interessante daran ist ja tatsächlich, dass im Journalismus irgendwie der Begriff Führungskraft nicht so gerne verwendet wird, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dass...
Weil man den Leuten vielleicht dann auch mehr bezahlen müsste, vielleicht.
Guter Punkt, tatsächlich, ja. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an flachen Hierarchien und auch, dass natürlich eine Führungskraft im Journalismus immer noch mit Inhalt zu tun hat. Also das ist ja nicht so... Wie man sonst sagt im irgendwie Business-Sprech, ja, Führungskraft, die tritt einfach einen Schritt zurück und lässt die anderen machen, sondern man verantwortet ja im Journalismus auch als Führungskraft immer noch den Inhalt und das Team. Und ich finde es schwer, eine Grenze zu ziehen. In erster Linie ist natürlich eine Führungskraft schon eine Person, die im Daily Business weniger zu melden hat und sich mehr um das Team und die Strukturen und die Prozesse kümmert. Gleichzeitig sehe ich immer wieder, dass selbst wenn man keine Personalverantwortung auf dem Papier hat, hat man doch dann ganz schnell irgendwie Personalführung. Das heißt, man gibt vor, wie andere zu arbeiten haben oder sobald man eigentlich Abnahmen macht und irgendwelche Reporting-Linien hat und andere Menschen an dich berichten, ganz egal, was auf dem Papier steht, ist es schon so, dass es für mich als Führungskraft zählt, weil ich ja auch Einfluss drauf habe, wer wie was zu arbeiten hat und irgendwelche Vorgaben mache. So.
Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, in der Arbeit ja mit Führungskräften zusammen, dass die Leute, die quasi diese inhaltliche Führung haben, sich auch als Führungskräfte sehen?
Nein. Wen spricht man an? So, wer ist ansprechbar für all meine Belange, wenn ich arbeite? Und das sind meistens Teamleads, CVDs, Redaktionsleitungen, je nachdem, wie es organisiert ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch diese Personen von dieser Verantwortung so ein bisschen Abstand nehmen, dass sie sagen, nee, ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass. Trotzdem ist es so. Und das ist natürlich schon sehr besonders gefährlich, weil es ja auf dem Papier zwar nicht diese Verantwortung gibt, aber sie trotzdem im Arbeitsalltag vorhanden ist. Und ich würde sagen, das hängt eher an den Strukturen und dem System als jetzt wirklich an den einzelnen Persönlichkeiten.
Also weil die Strukturen jetzt, nehmen wir mal wieder das klassische Beispiel, was bei uns immer kommt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Verwaltung sitzt in Stockwerk 2, Inhalt sitzt in Stockwerk 1 und alles, und das ist dann auch ganz klar voneinander getrennt, und wenn du Urlaub haben willst, musst du in Stockwerk 2 gehen, das kannst du nicht mit mir machen.
Aber auch, dass vielleicht die Strukturen, die gerade herrschen und die immer noch gelebt werden, eben nicht zu der Arbeitsrealität passen, wie wir gerade eigentlich oder wie Teams besser funktionieren könnten, um eben diese Herausforderung zu meistern, oder dass es vielleicht eben eine gewisse Fragmentierung braucht und nicht ein riesiges Ressort und eine riesige Redaktion mit einer Person an der Spitze, an die alle reporten, sondern dass es vielleicht eine kleinere Einheiten geben muss für unterschiedliche Expertentümer, die aber auch eine gewisse Verantwortung haben, sich zu organisieren und eine gewisse Freigaben haben und machen können und eine gewisse Power haben, zu sagen, okay, nee, für unser kleines Team machen wir es aber so. Und das gibt es nicht.
Kann man das konkret machen? Was sind denn da so Themen, die die Führungskräfte beschäftigen? Was wollen die denn dann konkret von dir wissen? So, was für Themenfelder? Um was geht's da?
Interessanterweise geht es, also wenn ich jetzt mit Führungskräften arbeite alleine oder wenn ich mit ihnen spreche, dann geht es viel um Dinge, die bei ihnen innen passieren. Also zu sagen, ich komme nicht mit Druck klar. Ich kann mich nicht abgrenzen. Es ist alles so ein Ich, was sehr, sehr wichtig und richtig ist, weil man ja Dinge, die nicht laufen, immer auf sich selbst bezieht.
Ja, klar, so. Auf jeden Fall.
Ja. bei dem anderen sagt man, ich hatte Glück. Ja, das ist nicht dein Verdienst, wenn etwas positiv ist, sondern immer nur, wenn irgendwas falsch läuft. Und ich finde das so. Also mein Ansatz ist dann zu zeigen, okay, nein, A, es gibt immer Handlungsfelder, die man ausfüllen kann, und B, es bist nicht du. Es ist viel dieses, wie komme ich besser mit meinem Zeitmanagement hin? Wie komme ich besser mit Terminen hin? Feedback-Kultur ist auch so ein Punkt, der immer wieder natürlich angefragt wird. Wie kann ich besser Feedback geben? Oftmals kommen wir aber auch zu dem Punkt, dass ich sage, hey, ganz ehrlich, das, was du gerade auf dem Zettel hast, das ist einfach zu viel. Keine Führungskraft dieser Welt bekommt das hin mit der Anzahl der Stunden, die sie hat. Du kannst das nicht, also ne, dieses Selbstmanagement und die Selbstoptimierung kommt an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann ist es wichtig, Führungskräften zu vermitteln, A, sie können sich wehren und sie können auch nach oben eskalieren. Wann melden die sich? Wann melden sie sich bei oben an und sagen, nein, so geht das nicht weiter? Und meistens, wenn man das sagt, passiert auch irgendwas. Ja? Die viele, viele fressen das eben in sich rein und optimieren bei sich selbst rum, statt wirklich zu schauen, okay, wie sind die Prozesse, wie sind die Strukturen, wie kann ich auch einen Prozess aufstellen und sehen, dass das nicht mit der Anzahl der Personen, die ich habe, möglich ist. Es ist nicht möglich, sondern man sucht dann immer an, ja, und der, und vielleicht ist der auch noch, der hat es nicht so drauf, dass so ein Low-Performer und ich bin ja auch gerade neu in dem Job, ich kann das so. Und dann kommt man in so eine Spirale und das macht natürlich Teams und einen selbst krank. Und ja, das sind so Punkte, die immer wieder kommen, wo man dann sagt, okay, wie kann man wirklich Dinge aufstellen, die nachhaltig gut sind und funktionieren und die eben nicht an dir und deinen Qualifikationen hängen.
Ich finde dieses Beispiel sehr, sehr bezeichnend, weil ich habe mir schon im Voraus von der Folge so Gedanken darüber gemacht, wir reden hier seit knapp 3 Jahren über unsere Branche und uns JournalistInnen, Medienschaffende als richtige Selbstdarsteller. Wir sind zum Teil SolokämpferInnen, so gerade in der freien Branche noch mal mehr. Vor allem aber sind sehr, sehr, sehr viele Egos auch Teil in dieser Branche.
Ja, wir wollen immer alles geil machen.
Richtig, genau. Wir wollen immer alles geil machen und im Zweifelsfall haben wir vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass da niemand ist, der dich auffängt, wenn es mal nicht gut geht. Also du hast gerade eben zu Beginn, wenn du von Medienhaus zu Medienhaus, von Praktikum zu Praktikum, von Projekt zu Projekt wechselst, du hast kein Sicherheitsnetz, wo du sagst, auf diese Person oder auf dieses Team kann ich mich jetzt einfach mal verlassen ich kann darauf zurückfallen. Das heißt, du kommst aus dieser Einzelkämpferposition, aus dieser Ich-Ich-Ich-Position, kommst du dann nach einer relativ schnellen Zeit mit relativ wenig Weiterentwicklung oder Weiterbildung in diesem Bereich in eine Führungsposition. Und dann suchst du natürlich weiterhin an dir selbst nach dem Problem, weil du bist es gewohnt, dass immer du das Problem bist, gerade eben im Journalismus. Und dann da dann auch einfach mal sich nach außen zu wenden, nach oben zu wenden und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, beziehungsweise das funktioniert einfach so nicht, wie ihr euch das ausgedacht habt. Und ich stoße hier auch menschlich, emotional, ressourcentechnisch einfach an meine Grenzen. Das finde ich einen unfassbar wichtigen Skill. Und gleichzeitig sehe ich da halt so eine komplette Diskrepanz. Also ich sehe da einen kompletten Widerspruch in sich, weil wir ticken als JournalistInnen erstmal nicht so. Im Zweifelsfall sind wir diejenigen, die gerade die Textblockade haben oder ähnliches oder die den Bruder nicht gefunden haben. Und mit diesem Mindset dann eben das umzuschiften, finde ich unfassbar herausfordernd.
Du hast gerade gesagt, dass die Führungskräfte das oft nicht so akzeptieren oder checken, dass sie quasi mit dem Personal, was ihnen zur Verfügung stellt, nur gewisse Dinge umsetzen können. Ich habe leider ganz oft die Erfahrung machen müssen und ich kenne auch viele Kollegen, die diese Erfahrung machen müssten, dass Abnahmen mit CVDs, mit Führungskräften, mit RedaktionsleiterInnen aus Sendern, gerade wenn man irgendwie von extern kommt, als freier Mitarbeiter oder von einer Produktionsfirma oder so, dass die immer maximal scheiße laufen, weil nie ist was gut genug. Also ich habe noch nie einen Film abgegeben, der einfach, ist cool so, war so. Und wir machen leider auch immer wieder die Erfahrung, dass Führungskräfte dann auch immer noch mehr wollen, obwohl das völlig außerhalb des vereinbarten Rahmens liegt, und vor allem auch im machbaren Rahmen liegt. Also das sorgt immer dafür, dass man eine Menge Überstunden machen muss. Neulich hat ein Kollege Nico Schmolke da einen sehr langen Take auf Instagram auch zugepostet, wo er meinte, er muss immer so viel mehr arbeiten über das okaye Maß hinaus, um einen Film fertig zu machen. Und es funktioniert nie, weil halt eben Abnahmen immer so scheiße laufen und Leute immer mehr wollen. Und wenn du das jetzt so sagst, dann, ne, dass sie quasi damit nicht zufrieden sind, hängt das vielleicht auch damit so ein bisschen zusammen? Bekommst du das auch manchmal gespiegelt von CVDs, Redaktionsleiter in Teams, dass die Ansprüche quasi einfach zu hoch ist für das, was erfüllbar ist und man es dann irgendwie trotzdem durchprügelt?
Also das habe ich schon gemerkt, auch in meiner Arbeitserfahrung, dass man so als Journalistin irgendwie immer was zu meckern und zu kritisieren haben muss, weil sonst ist ja die eigene Rolle obsolet. So. Und das ist natürlich schon so im Rollenverständnis, was bin ich denn? Bin ich jetzt Journalist oder bin ich Führungskraft? Also nicht, dass man entweder oder machen sollte, aber ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass man dann sagt, okay, ich bin ja aber Redaktionsleitung und dann muss ich aber, selbst wenn da eigentlich alles so ist. Und das ist ein Problem, wo ich jetzt sagen würde, wenn man jetzt sagen würde, was ist wichtig als journalistische Führungskraft, ist schon einen großen Schritt weg vom Inhalt zu treten. Ja. Und einzugreifen, wenn es wirklich irgendwie, wenn man gefragt wird oder wenn es grenzwertig ist und man sagt, okay, das ist journalistisch nicht sauber, das können wir so nicht machen, aber nicht geschmackliche Sachen zu ändern.
Ja, das Ding ist halt, ich glaube wirklich, das treibt AutorInnen und Autoren in Burnouts. Das macht Leute kaputt, das bringt sie weg von der Branche, weil du hast das Gefühl, du gibst hier gerade einen Film ab, mit dem bist du zufrieden. Vielleicht ist es nicht der Krimme-Preis, okay, ne? Aber es ist ein solider Film, meistens natürlich auch erstellt mit richtig beschissenen Budgets. Auch das muss man ja leider so sagen. Die Budgets werden ja nicht größer, du bist eh immer auf Kante. Kriegst dann für 30 Minuten als Autor vielleicht 3.500 Euro und dann musst du aber noch nachts da hocken und irgendwelche Änderungen einbauen und am Schluss hast du das Gefühl, okay, das hat den Film gar nicht besser gemacht, sondern es ist einfach anders. Also es ist einfach jetzt ein anderer Film, aber nicht ein besserer Film.
Und dann kommen wir halt, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen gesagt, zu dieser emotionalen Seite des Problems. Du weißt es selbst am allerbesten, Luca, wenn dir ein Projekt am Herzen liegt, wenn dir ein Bericht, wenn dir deine Protas am Herzen liegen und das darfst und das sollst, glaube ich, im Journalismus auch, dann sind da Emotionen drin von dir als Autorin dann. Und dann kommst du an eine Redaktion und die muss natürlich diese Emotionalität und diese Leidenschaft und das Brennen bei dir auffangen, ernst nehmen und gleichzeitig einfach handwerklich redigieren. Dann kommen da dann noch Eigenheiten hinzu. Ja, bei uns macht man das aber am ehesten so und so. Und da clasht so, so viel in so einer Abnahme dann aufeinander. Und es wird so schnell so viel persönlicher, als es vielleicht eigentlich gerade sein müsste, weil es vielleicht auch einfach eine unterschiedliche Meinungen und Perspektiven auf das Thema sind und es gar nicht irgendwie gegen den Journalisten oder gegen die Journalistin geht. Aber Alter, trenn das mal in so einer Abnahme voneinander. Sowohl auf der Seite von dir als Autoren, als auch als abnehmender Redakteur, Redakteurin, CVD, Führungskraft insgesamt.
Ja, ich glaube, wir brauchen da an dieser Stelle einfach viel reflektiertere und transparente Abnahmen, also auch durch, also oder abnehmendes Personal quasi.
Abnehmendes Personal.
Personal mit Abnahmeverantwortung. weil Wie du ja sagst, ne, also es ist ja durchaus berechtigt, gibt es die Rolle von CVDs und Leuten, die halt da nochmal mit einem anderen Blick drüber gucken und die auch viel gut und richtig kritisieren, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber es ist dann halt doch oft so, dass das halt dann plötzlich außerhalb des vereinbarten Rahmens liegt, zum Beispiel, also Mehrarbeit bedeutet de facto, klar, die so nicht abgesprochen wurde.
Das ist dann ein riesiges Problem.
Was dann ja auch gerne mal dann darauf gemünzt wird, naja, wenn du mir hier so einen Scheiß ablieferst, da musst du halt noch mal ran, das ist ja dann dein Verschulden, so wird ja dann auch argumentiert, ne? Also, dass das ja noch kein fertiges Stück jetzt sein kann. Und das sind dann aber immer so Aussagen, und so Reaktionen, wo ich mir denke, ja, nee, das ist falsch, das stimmt nicht, das ist ein Film, der hier liegt. Ich mach den Scheiß hier nicht zum ersten Mal so. Ihr habt mich hier nicht einen 45 Minuten machen lassen, weil ich das gar nicht kann. Ja, natürlich geht da mehr und vielleicht geht das auch noch besser. Das darum geht's gar nicht. Aber der Film ist so, wie er ist, ist der sendbar. Das geht schon. So, ich habe auch eine Kompetenz, Mann.
Genau, das muss man ja dann auch, das müssen ja die anderen dann auch anerkennen und richtig kommunizieren. Deswegen ist es eine unfassbare zwischenmenschliche und kommunikative Aufgabe, da dann auch wertschätzen und gleichzeitig kritisch zu sein. und das alles irgendwie in dem Moment unter einen Hut zu bekommen. Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze, das ist schon schwer.
Ist es, auf jeden Fall, das muss man lernen.
Also ich will jetzt keine Führungskräfte per se in Schutz nehmen, du verstehst, was ich
meine. Nein, genau, aber doch, also schon auch ein bisschen. Weil ein bisschen,
vielleicht.
Woher sollen sie es auch können? Wenn es nicht verbindlich einfach Seminare gibt, Weiterbildungen gibt, Führungskräfte-Coachings, die werden ja offensichtlich angeboten. Menschen wie Marina gibt's ja, so, ne? Aber es passiert ja offensichtlich auch viel zu wenig, weil wir selber wissen, dass es ganz viele Führungskräfte gibt, die das nicht gelernt haben.
Ja, ich glaube auch, dass sich, also zum einen das Rollenverständnis und zum anderen glaube ich, dass sich da so ein Trauma vielleicht auch immer wieder wiederholt, weil man sieht es ja selbst, wenn als man noch nicht Führungskraft ist, dass man auseinandergenommen wird und kritisiert wird, weil man fängt ja nicht als Führungskraft an. Ja. Und man wächst dann so rein und hat das Gefühl, okay, dann macht man das auch so, ja, weil das irgendwie, weil wir natürlich viel über individuelle Entscheidungen und über ja, Geschmack sprechen oder eine gewisse, eine eigene irgendwie Handschrift und die kann man natürlich wunderbar auseinandernehmen, ja, zu sagen, nee, der O-Ton, der muss ja erst dahin und dann dahin. Und da wird es natürlich sehr, sehr schwierig für Teams. Es macht, wie du sagst, die Teams kaputt. Es liegt natürlich aber auch daran, wer bei uns Führungskraft wird in der Branche, ja, und Führungskraft wird entweder die Person, die sich da irgendwie am längsten durchgebissen hat oder sich fachlich irgendwie hervorgetan hat. Dann werden meistens aber auch die Führungskräfte nicht glücklich. Also nicht nur die Teams werden mit so einer Führungskraft, die irgendwie alles eigentlich besser weiß und das muss ich selbst machen oder dass dann irgendwie Führungskräfte wirklich Kleinigkeiten, irgendwie Musiksachen verbessern oder ne, verändern, wo man denkt, so okay, niemand von der Zielgruppe wird das sehen, welches Lied da wo genommen wurde. Aber die werden aber halt auch nicht glücklich. Also die Führungskräfte selbst, die merken dann auch, sie können natürlich immer weniger Inhalt machen und sie versuchen dann ja, also die Führungskräftefalle ins Micromanagen zu gehen und zu sagen, oh Gott, ja, dann machen wir aber das so und so und dann machen wir aber, dann müsst ihr noch da und da dran denken. Und das macht beide Seiten kaputt. Aber der Fehler, der liegt natürlich so ein bisschen in den Medienhäusern und in den Unternehmen, weil die haben die Sorgfaltspflicht, wen sie an die Positionen setzen. Und die haben eigentlich auch die übernehmen auch die Sorgfaltspflicht für die Teams und für ihre Fachkräfte, dass die denen nicht weglaufen, weil eben dann toxische oder Personen, die eigentlich super gerne Inhalt machen würden, aber das Gefühl haben, okay, da kriege ich halt zumindest ein bisschen mehr Geld, da kriege ich ein bisschen mehr irgendwie Zeit und Luft zum Atmen, dann nehme ich halt den Job an. Und da liegt natürlich auch das Problem, dass es wenig alternative Karrierewege gibt für Journalistinnen, irgendwie eine Karriereleiter hochzugehen, aber eben kein Team zu führen, sondern ne, irgendwie Mentoren, Dozenten oder im Unternehmen irgendwie auch so gesehen werden und eben keine Leitung zu machen, klassischerweise.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich bin hier auch in diese Folge rein und dachte mir so, ja, komm, lass mal jetzt hier über Führungskräfte meckern, weil davon sind ziemlich viele ganz schön kacke. Und das will ich aber ja gar nicht sagen, weil ich ja jetzt auch weiß und natürlich auch schon vorher schon auch insgeheim wusste, dass die jetzt nicht an allem schuld sind, so, sondern dass, wie du ja sagst, es viele strukturelle Probleme gibt. Auch die haben massiven Druck. Müssen wir quasi auch deiner Meinung nach mehr Verständnis haben für Führungskräfte, für wenn sie nicht immer ganz so arbeiten, wie wir uns das vielleicht gerne wünschen würden, weil es einfach viele, viele Dinge gibt? Und wenn ja, wen meckern wir denn dann an? Weil irgendwo muss der Frust ja hin.
Ja, also ich würde die Frage zurückgeben und sagen, wer meckert? Also das Team darf über die Führungskraft meckern. Das ist die Rolle. Wenn ich ein Teammitglied bin auf der operativen Ebene, dann darf ich über die Führungskraft schimpfen und meckern, weil ich kriege jemanden vorgesetzt, der ne, zumindest auf dem Papier ein bisschen mehr Geld bekommt und die Person hat gefälligst ihre Rolle auch einzunehmen und so zu machen, dass es das Beste fürs Team ist und nicht für sich selbst. So. Aber wenn die Führungskraft an sich, wenn ich jetzt irgendwie in einer anderen Position bin, zum Beispiel extern, kann ich nicht über die Führungskraft meckern, weil sie meistens natürlich ein ein Produkt der Strukturen ist. Ja? Und wie kann man, also es liegt eben da auch wieder in der Verantwortung des Unternehmens oder wer auch immer diese Stellen besetzt, die Strukturen schafft und dafür Sorge trägt, dass man das Gefühl hat, okay, das ist die beste, ist das wirklich die beste Besetzung und das beste Konstrukt, mit dem man jetzt da an den Start geht und gleichzeitig der Person ja nichts mitgibt und keine Skills, keine Haltung vermittelt, wo man sagt, okay, die Person hat jetzt irgendwie ein Werkzeug an der Hand oder die Person ist vielleicht gar nicht dafür bereit oder möchte gar nicht in dem und dem irgendwie ne, mehr Verwaltung machen und weniger Inhalt an sich, dann ist das in der Verantwortung schon der Strukturschaffenden oder der Besetzenden oder eben der nächsthöheren Ebene, dass man sagt, die machen sowohl die Teams kaputt als auch die Führungskräfte. Und ich finde nicht, dass irgendwie Führungskräfte bemitleidet werden müssen, um Gottes Willen. Und ich finde schon, dass es eben aus den Teams der Frust, der muss sich da entladen, wo er entsteht. Und das ist in dem Fall, ne, sichtbar wird er bei der Führungskraft und bei dem, was sie irgendwie verzapft. Aber wir können das Problem leider nicht lösen, indem wir, weiß ich nicht, die Führungskraft irgendwie einmal durch die Coaching-Maschine schicken, sondern die kann dann noch so tolle Tipps bekommen und ideelle Sachen bekommen, wenn sie nicht an den Prozessen arbeitet, wenn es nicht diesen Rückhalt auch von den anderen Ebenen drüber gibt, dann wird das wird's auch selbst mit einer anderen Besetzung, teilweise kann es genauso an die Wand fahren. Das heißt, es ist nicht ein individuelles Problem. Trotzdem sage ich natürlich, ne, klar, jeder beschwert sich mal über den Chef oder die Chefin, aber ja, dadurch wird es halt teilweise nicht gelöst.
Ja, das eben. Meistens sorgt es ja, also bei mir sorgt das auch immer nur für mehr Frust bei mir selber. Letzte Frage, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die auch in jungen Jahren schon aufsteigen und dann Leute unter sich haben und sei es einfach nur Praktis oder VolontärInnen oder wen auch immer. Hast du einen Tipp, der eine Tipp von deiner Seite aus, wie Leute, die jetzt irgendwie jung sind oder auch schon älter und jetzt plötzlich in einer Führungsposition sind, die vielleicht auch Dinge besser machen wollen und richtig machen wollen, was sollen die deiner Meinung nach tun?
Also wichtig ist schon, sich bewusst zu werden, in welchem Umfeld man arbeitet, ja, und sich nicht nur eben individuell den Schuh anzuziehen, sondern zu sagen, okay, wenn ich in einem Umfeld arbeite, was nicht sonderlich mitarbeitendenfreundlich ist, dann mache ich das, weil es für mich wichtig ist für meinen Lebenslauf. Aber ich mache mich in dem Sinne nicht kaputt und nehme alles auf mich, was schiefläuft. So. Trotzdem muss man natürlich irgendwie das Beste gleichzeitig, ne, für die andere Richtung, fürs Team geben, ganz egal, wen man da irgendwie unter sich hat. Und ich glaube, wenn man jetzt so von den Dingen sprechen, die Führungskräfte irgendwie, worauf sie besonders achten sollten, ist es schon, dass sie sich anschauen, okay, wie ist mein Umfeld, was liegt in meinem Handlungsspielraum, wie im echten Leben, ja, was kann ich wirklich ändern? Und das aber auch wirklich zeitnah angehen, wenn sie irgendwie in die Position kommen, dass sie auch sagen, sich erstmal anschauen und ankommen und dann auch wirklich sagen, okay, wie können wir Dinge verändern? Und dazu gehört halt schon Mut. Und der Mut, der kommt natürlich nicht einfach nur so von sich selbst, also einige sind mutiger als andere, aber es kommt schon auch vom Umfeld. Ist es okay, dass ich Dinge anders mache? Und dann sollte man auch schon Mut für Neues und für eine Weiterentwicklung mit sich bringen, weil das ist das, was einen weiterbringt. Weil das Team sieht, okay, es passiert was, cool. Man wird, auf mich wird irgendwie gehört oder ich habe eine Selbstwirksamkeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig auch möglichst irgendwie offen, das ist, da kommt natürlich auch frische Führungskräfte oft in so einen Rollenkonflikt, weil sie natürlich davor irgendwie, konnten sie irgendwie alles, über alles schimpfen und alles sagen und plötzlich sind sie in einer Rolle, wo sie vielleicht nicht immer 100% offen Dinge sagen können. Trotzdem, ne, für den immer zu schauen, okay, dass man möglichst transparent ist, so wie man es kann, möglichst die Leute irgendwie mitzunehmen. Nie sie anlügen, aber dann doch zu sagen, okay, wie können wir gemeinsam an den Dingen arbeiten, wie können wir unseren Handlungsspielraum vergrößern und definieren und uns so ein kleines Umfeld schaffen, wo wir alle möglichst zufrieden uns einbringen können. Sicher miteinander zu arbeiten, psychologisch sicher, psychologische Sicherheit ist ein großer Punkt und eben zu sagen, okay, jeder kann irgendwie teilhaben. Nicht jeder macht, was er will, sondern wir hören aufeinander, wir sprechen miteinander und wir bewegen etwas in eine Richtung, die wir uns auch möglichst selbst definiert haben. Ja? Und ich glaube, diesen Handlungsspielraum ist wichtig für die Führungskraft zu sehen, den sie hat und die Teams in dem Sinne auch.
Während des Gesprächs mit Martina habe ich mir auch gedacht, dass ich es auch gut finde für alle, das ein wenig mehr auch einfach als einen Job zu sehen. Also auch als Führungskraft. Ne? Du bist auch nur Teil einer Struktur und musst dich nicht per se immer kaputt machen, weil das auch unterm Strich deinem Team ja schadet und für Frust sorgt. Wenn du Frust hast, dann spiegelt sich das ja auch weiter. Und wie gesagt, ne, die wenigsten können das irgendwie verstecken. Und ich glaube, da braucht es ganz viel Übung. Und da muss man sehr erfahren und sehr kontrolliert sein. Das können wahrscheinlich die wenigsten. Hinzu kommt natürlich auch, ne, gebt euren neuen Führungskräften Seminare, Workshops, Weiterbildungen. Macht sie zu guten Führungskräften. Man ist ja keine Führungskraft, nur weil man fachlich irgendwas gut macht. Das haben wir geklärt. Und ich frage mich wirklich, warum es das nicht gibt. Oder selten gibt. Oder vielleicht nur dann für so Top-Management. Oder nur für Leute in Personalverantwortung. Ich habe es nicht erlebt. Ich kenne keinen CVD, der Führungskräfteseminar bekommen hat. Why? Also es ist doch so wichtig, dass die Leute, das muss ja nicht eine Woche gehen. Das kann ja auch mal ein Tag oder zwei gehen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also dann können die ja auch mal über ihre Sorgen sprechen, die sie vielleicht haben in dieser Rolle, ne? Oder auch einfach mal selber in einem geschützten Rahmen, wo sie vielleicht mal verkackt haben, sich mit anderen Leuten zusammensetzen und da mal gemeinsam drüber reden, weil wie Marina ja auch sagt, auf den lastet halt auch einfach ein Druck.
Vor allem das Gegenszenario ist ja dann, wenn eine Führungskraft vielleicht das Gefühl hat, gerade so ein bisschen die Kontrolle zu verlieren und dann einfach halt ins Micromanaging geht und in die Überkontrolle sozusagen. Oder dann nach jedem kleinsten aller kleinen Fehler sucht, nur um noch einen Fehler gefunden zu haben. Nur Fehler zu benennen, ist keine gute Führung. Und auch maximale Kontrolle auszuüben, ist keine gute Führung.
Verändert das jetzt alles was? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, und das möchte ich euch auch nochmal mitgeben, mir persönlich hilft das trotzdem extrem in der Bewertung der Dinge, die von Führungskräften an mich kommen. Diese Folge, alles, was ich mit Marina besprochen habe, das hilft mir einfach extrem, denn ich nehme das irgendwie weniger persönlich und ich vertraue auch hier und da mehr auf mein eigenes Wissen. Ich habe mich häufig hinterfragt, ich habe mich häufig hinterfragt, ob ich das hier wirklich richtig mache und ob diese Kritik berechtigt ist. Wenn man aber mal hört, wie es Führungskräften geht, wer das überhaupt wird, ja, wie Strukturen sind und was das und dass eine Führungskraft auch eben häufig einfach nur eine Journalistin ist. Ganz normale Scheiß-Journalistin, wie wir alle auch. So, die jetzt halt irgendwas leitet, das aber nie gelernt hat, dann kann man für sich auch häufiger denken, nee, ich mache auch viel richtig. Und nicht immer, wenn mich eine Führungskraft kritisiert, hat das per se was mit mir persönlich zu tun oder mit meinem Können. Das sollte sich nach dieser Folge vielleicht bei euch verändern. Also es muss sich nicht verändern. Ich weiß, das ist auch ein schwieriger Prozess und da braucht man auch viel Erfahrung für und muss, glaube ich, häufig in so Löcher fallen, bis man das irgendwann mal checkt. Aber vielleicht trägt diese Folge dazu bei und kann da irgendwie ein bisschen helfen.
Apropos toxisch, Luca. Toxisch ist auch die Verhaltensweisen, die ich bei vielen Freundinnen, KollegInnen und anderen Menschen beobachte. Und damit sind wir bei Ankers Techniktipp der Woche.
Wow. Alter, jetzt bin ich aber gespannt, was da jetzt kommt. Bitte.
Unaufgeräumte Postfächer, Leute. Unaufgeräumte Postfächer machen mich wahnsinnig. Und das ist ein Tipp, den musste ich gar nicht irgendwie erst erlernen oder sonstiges, sondern das setze ich wirklich, muss ich mich selbst loben an der Stelle, meisterhaft schon um. Ich räume immer alle Postfächer auf. Ich antworte vielleicht nicht direkt, so not gonna lie, aber ich vergesse keine einzige Mail, ich vergesse keinen einzigen Hinweis oder ähnliches, weil meine Mails immer gelesen sind, aufgeräumt sind. Und wenn ich noch einen Screenshot, noch eine Bildschirmaufnahme auf Instagram oder sonstiges sehe, wo irgendjemand irgendwas einfach nur teilt von seinem Handy und dann im Hintergrund, Grüße an Aminata Belli und viele, viele andere dort draußen, so 14.000 ungelesene Mails sehe, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ungelogen, es macht mich richtig kirre, um mal dieses altdeutsche Wort zu verwenden. Ich verstehe nicht, wie ihr so leben könnt. Räumt, das ist euer Reminder, räumt euer fucking Postfach auf und dankt mir später.
Okay, gut, mach ich. Also mein Postfach ist eigentlich immer ganz gut aufgeräumt, muss ich sagen. Ich lese auch viel Mails, immer eigentlich.
Ja, es geht ja vor allem um diese ganzen Leute, weißt du, die alle möglichen Newsletter noch abonniert haben. Also meistens sind diese 14.000 ungelesenen Mails sind ja keine wichtigen Mails, sondern es sind all die unnötigen, die man nie aussortiert hat oder gelöscht hat und so.
Ich verstehe
wirklich nicht, wie man so leben kann. Bitte seid nicht dieser Mensch. Grüße gehen auch raus an Anker an der Stelle.
Ich habe noch einen Doku-Tipp für euch. Und zwar nicht die Doku von Ann-Kathrin, die haben wir ja schon beworben, sondern eine Doku von Annika Braun, die war hier auch schon häufiger mal zu Gast in unserem Podcast. Annika hat mit mir studiert, war ein Semester unter mir, hat ein Volo gemacht und hat quasi, ich glaube, sie hat auch schon im Volo damit begonnen und das so aus dem Volo noch mit rausgenommen, einfach direkt ihren ersten 45 Minuten gedreht. Also wirklich, diese Frau ist einfach crazy. Die arbeitet auch noch bei der News-WG, ballert da auch richtig durch, dann dreht sie hier diese Doku. Es ist einfach krass. Und diese Doku würde ich euch gerne empfehlen. Die ist in der Reihe Lebenslinien vom Bayerischen Fernsehen entstanden und ist ein Porträt von Simon Pierce. Simon Pierce ist Schauspieler und Comedian. Und Annika hat Simon begleitet. Es ist sehr, sehr emotional. Er spricht sehr über die Vergangenheit, wie sich das alles bei ihm so entwickelt hat, über die Höhen und Tiefen. Und es ist wirklich tatsächlich ein sehr schönes Stück Fernsehen. Und vor allem will ich, dass ihr das alle guckt, weil Annika da richtig reingebuddert hat und in so jungen Jahren sich da sehr hingekämpft hat, glaube ich, dass sie das alles machen darf und jetzt machen darf und das ist irgendwie cool und irgendwie schön und dieses Stück ist als Erstlingswerk auch wirklich überdurchschnittlich gut. So.
Fände ich auch einfach eine schöne neue Unterrubrik sozusagen. DruckausgleichhörerInnen schicken uns ihre ersten Veröffentlichungen und
auch eigentlich geil, oder? Ja, stimmt, ey, das können wir machen.
Nicht nur, wenn sie gut sind, aber
wenn sie scheiße sind, dann sagen wir das denen auch.
Okay, so viel zu meinen Qualitäten als Führungskraft. Wertschätzendes Feedback, ihr versteht, was wir meinen. Schickt uns gerne an druckausgleich@journalist.de oder per Instagram, LinkedIn und so weiter.
Wir machen da einfach Werbung für, oder?
Schickt uns so eure Publikationen, wir gucken es uns sehr, sehr gerne an. Vor allem einige von euch hören diesen Podcast ja auch schon wirklich lange und sind von Anfang an mit dabei. Und irgendwie finde ich auch diese Genese, diese Weiterentwicklung super, super schön zu sehen. Von daher. Aber macht es nicht auf LinkedIn. LinkedIn ist einfach eine toxische Plattform und es wird viel zu viel über angeblich gute Führung gesprochen. Don't.
Nein, LinkedIn ist super. Macht mehr auf LinkedIn.
Luca, du und ich, wir hören uns nochmal die Tage, während wir die Folge ein bisschen sacken lassen. Es ist mal wieder eine Mammutfolge geworden. Ich bin froh, dass der Schnitt in deine sehr fähigen Hände fällt.
Aus Transparenzgründen, wir haben zur Stunde 33 aufgenommen. Das Ergebnis wird wieder 50 Minuten lang sein. Also ihr könnt euch denken, dass da ziemlich, also 40 Minuten habe ich einfach mal gekillt, wenn ihr das jetzt gehört
und
habt.
Und viele unserer Gedanken sind offensichtlich nicht so wichtig, wie wir in diesem Moment denken. Auch das ist immer ein Learning für uns.
Bei uns ist halt auch so, dass irgendwie bei 5 Minuten noch einfach mal Stille ist. Das können wir ja auch einfach nicht drin lassen, weil irgendjemand sich nochmal einen Kaffee macht oder so. Oder irgendwie mal ein Telefonat führen muss.
Luca, Mensch, nicht alle Betriebsgeheimnisse. Okay, ich wünsche dir noch einen guten Tag.
Ich dir auch. Eieiei. Ich dir auch.
Wir hören uns.
Machen wir. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Luca, mir ist was aufgefallen. Wir haben uns total darauf konzentriert, wie eine gute Führungskraft, was sie nicht machen sollte. Also all die Don'ts so ein bisschen aufgelistet. Aber relativ wenig darüber geredet, was sie eigentlich machen sollte. Also was macht für uns eigentlich im Gegenteil einen guten Chef, eine gute Chefin, gute Vorgesetzte aus? Ich glaube, aber vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen in Lästerlaune. Vielleicht hätten wir darauf noch ein bisschen mehr eingehen sollten. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass das super individuell ist. Aber auch bei den Rückmeldungen aus der Community habe ich schon gemerkt, es geht immer wieder darum, und das hat uns auch Svea erzählt, wir wollen individuell gesehen und gefördert werden. Wir wollen als Individuen nicht nur als Mitarbeiterin Nummer 43 gesehen und anerkannt werden. Wir brauchen Weiterbildung, wir brauchen Förderung. Und manchmal, glaube ich, ist die vorgesetzte Person gar nicht die richtige Person dafür. Ich habe unfassbar gute Erfahrungen mit so einer Art Mentorperson gemacht, mit einem Mentorkollegen, der mich wirklich persönlich weitergebracht hat und aber eben nicht in einem direkten vorgesetzten Verhältnis mit mir stand. Ich finde es super spannend, wenn wir uns damit nochmal beschäftigen, vielleicht sogar in einer eigenen Folge, weil wir wollen zwar Weiterbildung von unseren Vorgesetzten, aber ich glaube nicht, dass sie immer die richtigen Menschen dafür sind.
Ah, doch. Ich glaube schon, dass wir relativ gut auch zusammengefasst haben, wie unsere Chefs sein sollen. Und zwar aber quasi eher schon mit der auffordernden Ebene, lasst euch ausbilden, lasst euch zu Führungskräften ausbilden. Und an die, die da noch drüber stehen, gebt Strukturen, die Führungskräften Möglichkeiten geben, junge Leute zu fördern, ein bisschen freier zu sein und so weiter und nicht einfach nur so zahlengetrieben, performancegetrieben und so weiter zu sein. Ich finde, das haben wir schon relativ gut klar gemacht eigentlich. Und der wichtigste Punkt da an der Stelle ist auf jeden Fall, bildet eure Führungskräfte aus. Bildet sie aus, wenn ihr Führungskräfte sein, lasst euch ausbilden und denkt nicht, ihr könnt das nur, weil ihr Berufserfahrung habt. Das macht noch lange keine gute Führungskraft aus.